Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Die 102,6 Radio Free FM und heute mit der Plattform um 16 Uhr, wie jeden Tag. Mein Name ist Maximilian Strauß und wir haben in der Mitte von uns, da ist der Mensch, beziehungsweise das offizielle Motto heißt, in unserer Mitte der Mensch von der Stiftung Liebenau Teilhabe, und davon habe ich jetzt zwei Personen bei mir zu Gast im Studio, die mir ein bisschen was über ambulante Dienste erzählen werden. Aber bevor wir da gleich näher einsteigen, heiße ich Sie erstmal herzlich willkommen. Und das sind einmal Lucia Elsen und Ina Windschön. Herzlich willkommen bei Radio Free FM.
Hallo, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Guten Tag und Dankeschön für die Einladung und dass wir hier sein dürfen.
Freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt und dass wir gemeinsam über die ambulanten Dienste sprechen können und was da alles so dahinter steckt. Aber bevor wir da wirklich im Detail drauf eingehen, interessiert es mich eigentlich erstmal, was ihr überhaupt macht, wer ihr seid, wo ihr herkommt und was es über euch zu wissen gibt. Deswegen, Ina, du schaust mich schon so strahlend an. Wie hat denn bei dir das angefangen? Wie hast du den Weg zur Stiftung Liebenau Teilhabe gefunden?
Oh, das hat relativ früh angefangen, dass ich mich in Richtung Behindertenhilfe interessiert habe. Ich habe schon in Schulzeiten so die klassischen Praktika gemacht, Werkstatt, Schule für körperbehinderte Kinder, Erwachsenenbereich. Habe dann Sozialpädagogik und soziale Arbeit studiert in Esslingen und zunächst in der niedrigschwelligen Sozialarbeit die ersten Stellen gefunden, sprich Wohnungslosenhilfe, aber auch im sozialpsychiatrischen Dienst, damals noch in Stuttgart. Und vor, ja, jetzt dann mehr als 7 Jahren habe ich den Weg gefunden zur Stiftung Liebenau. Damals hieß die Liebenau Teilhabe noch St. Gallus Hilfe und habe dort begonnen im Oktober 2015.
Also jetzt doch auch schon ein paar Jahre, die du dort verbracht hast. Was sind so deine Eindrücke, seit du dort bist? Ist es das so? Hast du deine Passion gefunden?
Ich würde jetzt nichts anderes behaupten. Ja, natürlich. Also es ist definitiv der Bereich, der so meine Herzensangelegenheit ist. Also Behindertenhilfe war immer schon der Bereich, der mich am meisten interessiert hat an der sozialen Arbeit. Ich finde speziell bei uns in den ambulanten Diensten die Vielfalt sehr spannend, weil wir tatsächlich alle Altersgruppen abdecken. Also von Geburt bis ins hohe Alter begleiten wir Kinder, Jugendliche, Erwachsene mit Behinderung in verschiedensten Unterstützungsformen. Und macht mir nach wie vor jeden Tag Spaß.
Von der Ausbildung her, du hast uns schon einen groben Überblick darüber gegeben. War von dich von Anfang an der Weg klar oder hast du gesagt, ne, der Weg war so ein bisschen, der wurde unterwegs gefunden?
Ja und nein. Also es war sehr klar, in welche Richtung es gehen soll. Also es war eindeutig, dass es die Behindertenhilfe wird. Es war nicht unbedingt gleich klar, dass es ein Studium wird. Also ich habe tatsächlich nach den Abiturprüfungen erstmal so in Richtung Schule, Lernen, war ich etwas erschöpft und wäre viel lieber in Richtung Ausbildung gegangen und habe tatsächlich auch mich klassisch als Heilerziehungspflegerin beworben, hatte da auch schon Zusagen und war dann relativ kurz entschlossen auf Anraten einer damaligen Personalreferentin hin, doch nochmal am Zögern, ob ich mich nicht doch auch einschreiben soll für ein Studium. Und es ist so, dass man für die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin ein Vorpraktikum braucht von einem Jahr. Und ich hatte relativ viele Praktika. Das heißt, ich konnte es mir leisten, ein Semester zu studieren und dann nochmal zu entscheiden. Und ich hatte tatsächlich die Freiheit bekommen, von der damaligen Stelle genau das zu tun. Also es war quasi so die Ansage, geh doch mal für ein halbes Jahr und schau es dir an. Das ist nicht vergleichbar nachher mit Schule. Es ist was ganz anderes. Und wenn es gar nichts für dich ist, dann kommst du zu uns und machst ein halbes Jahr Praktikum und die Ausbildung. Was ich offensichtlich dann nicht getan habe, sondern an der Hochschule geblieben bin und soziale Arbeit studiert habe.
und damit ganz erfolgreich gewesen und jetzt glücklich bei der Stiftung Liebenau Teilhabe gelandet.
Genau.
Lucia, wir wollen dich natürlich nicht außen vor lassen. Auch du hast bestimmt eine ganz tolle Werdegang-Geschichte hinter dir, wie du deinen Weg zur Stiftung Liebenau Teilhabe gefunden hast. Und der interessiert uns natürlich, wie hat bei dir alles angefangen?
Bei mir hat alles angefangen damit, dass ich vor gut 3 Jahren eine interessante Stellenausschreibung gelesen habe. Da ging es um die begleitete Elternschaft. Und mich hat das Projekt sehr angesprochen. Ich konnte mir damals noch nichts Konkretes drunter vorstellen. Ich komme aus einem anderen Bereich ursprünglich. Ich habe Kindheitspädagogik studiert und war in vorschulischen Einrichtungen, in Kitas beruflich tätig, auch in leitender Funktion. Und habe mich einfach umgeguckt, wo mein Weg mich hinführt. Und dann habe ich diese Ausschreibung gelesen, mich beworben bei der Liebenau. Und ich darf seit 3 Jahren, fast 3 Jahren nun, bei den ambulanten Diensten hier in Ulm mitarbeiten, Menschen mitbegleiten. Genau, das ist meine tägliche Arbeit.
Hast du im Voraus dir vorgestellt oder hast du gedacht, dass es genau das ist, was du machen willst? Oder bist du ein bisschen reingeschlittert und hast gesagt, ja, jetzt schaue ich mir das mal an und hast dann erst entdeckt?
Ich bin reingeschlittert tatsächlich und hängen geblieben, glücklicherweise. Ich hatte vorher nicht so unbedingt diesen Bezug zur Behindertenarbeit. Jugendhilfe, das war mir vertrauter. Das war so meine Wohlfühloase, da kannte ich mich aus. Aber gerade alles Richtung Eingliederungshilfe war dann doch neuer für mich. Das hat auch ein bisschen gebraucht, bis ich da so einen Überblick hatte. Inzwischen ist das meine tägliche Arbeit und gehört einfach ganz normal dazu.
Wenn du so Vergleiche zuvor, ja, mit den, also du arbeitest ja jetzt auch immer noch mit Kindern, vorher hast du nur mit Kindern gearbeitet, sage ich mal. Wenn du da so Parallelen siehst, gibt es irgendwas, was du vermisst oder was du sagst, was gleich geblieben ist?
Gleich geblieben ist natürlich der Kontakt zu den Kindern und ansonsten hat sich relativ vieles verändert. Elternarbeit ist natürlich auch ein Punkt, der mich vorher schon begleitet hat, der auch jetzt noch ein wichtiges Thema ist. Aber ansonsten hat sich viel verändert und meine Arbeitstage sehen auch ganz anders aus. Also ich komme zum Beispiel aus einem Dienstplan geführten System. Das ist bei uns in unserer täglichen Arbeit einfach nicht immer so umsetzbar. Wir haben flexiblere Arbeitszeiten, was einfach auch den Bedürfnissen von den Menschen, die wir begleiten dürfen, gerecht werden soll. Und da die lassen sich nicht in einen Dienstplan, in einen klassischen Dienstplan reinquetschen.
Das ist natürlich klar und da habt ihr jetzt viel mehr Flexibilität, aber natürlich auch viel mehr wahrscheinlich zu tun, viel mehr verschiedene Aufgaben, viel mehr verschiedene Herausforderungen so im Arbeitsalltag.
Der Arbeitsalltag ist deutlich bunter und natürlich habe ich morgens in der Regel eine Idee, wie mein Tag aussehen kann, aber wenn ich am Ende des Tages dann die Bürotür hinter mir zusperre, dann kam meistens noch irgendwie was dazwischen und der Tag lief nicht ganz so, wie ich es geplant habe, aber das ist vollkommen in Ordnung, dafür sind wir da, das ist unsere Aufgabe.
Wenn ich euch beide mal ansprechen darf, ihr wirkt relativ happy mit euren aktuellen Tätigkeiten. Wenn ihr die mal jemand anders schmackhaft machen würde, was ist das so das, ich sag mal, Highlight eures Berufes, wo ihr sagt, ja, deswegen macht ihr den wahnsinnig gerne, deswegen könnt ihr den eigentlich auch anderen empfehlen?
Das hat für mich 2 Hauptaspekte. Das eine sind natürlich die Menschen, mit denen wir arbeiten. Wenn wir da sehen, dass wir das Leben einfach verbessern können durch die Unterstützungen, die wir anbieten, dann ist das natürlich was einem unheimlich was zurückgibt. Und das andere, was ich jetzt natürlich auch als Leitung sagen muss, ich habe ein unglaublich tolles Team vor Ort hier in Ulm. Wir kommen alle aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir sind mehr als glücklich, die Lucia jetzt in unserem Team zu haben, die den Kindheitsbereich vertritt. Ansonsten kommen die Kolleginnen wirklich so von klassischer Behindertenarbeit über Klinik, Psychiatrie, Jugendarbeit aus verschiedenen Feldern mit verschiedenen Berufen. Wir haben auch Quereinsteigerinnen, die bei uns die Ausbildung machen, die aus einem ganz anderen Bereich kommen und da wirklich auch ganz viel mitbringen. Und ich glaube, es ist wirklich die Mischung aus beidem. Es ist das, was wir verändern können bei den Menschen, mit denen wir arbeiten. Aber es ist tatsächlich auch dieses Team, in dem wir arbeiten, das es unheimlich schön macht. Deshalb strahlen wir wahrscheinlich so.
Was ist denn bitte die begleitete Elternschaft? Lucia, klär uns mal auf, was hinter diesem Begriff steckt, worum es da geht und was du überhaupt machst.
Die begleitete Elternschaft ist ein Angebot, richtet sich an Eltern, die entweder eine geistige, körperliche oder auch seelische Behinderung haben, einfach in ihrer Teilhabe eingeschränkt sind, die aber trotzdem den Wunsch haben nach Familie, vielleicht auch schon ein Kind oder mehrere Kinder da sind und die Unterstützung brauchen in ihrem alltäglichen Leben, sei es auf Paarebene, sei es auf der Ebene Eltern-Kind, sei es mit Blick aufs Kind. Genau, und die unterstützen wir einfach im Alltag. Wir begleiten sie, wir arbeiten Minimum in Tandem, damit wir einfach auch allen Bedürfnissen gerecht werden, damit alles gesehen wird, damit wir auch optimal unterstützen können und so die Familien ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können.
Was wäre, wenn ihr das nicht machen würdet? Nehmen wir mal das Szenario an. Was ist so, sage ich mal, die Kernunterstützung für die Familien aus eurer Sicht?
Das Besondere an der begleiteten Elternschaft ist tatsächlich, dass es ein ambulantes Angebot ist und kein stationäres Angebot, weil das wäre eine Alternative, dass quasi die Familien in eine Einrichtung ziehen müssten mit ihrem Kind und da einfach ihren Alltag bestreiten könnten. Und so haben sie einfach ein deutlicheres Maß an Selbstständigkeit. Sie dürfen sich selber in ihrem Umfeld ausleben. Sie dürfen sich einbringen in ihren Alltag, so wie sie es können. Und einfach da, wo es hapert, wo es Stolpersteine gibt, sind wir da und unterstützen. Wir übernehmen nicht. Wir sind nicht das Mädchen für alles, sondern unser Ziel ist es, dass wir die Klienten, die wir begleiten, zu mehr Selbstständigkeit zu befähigen, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen können und ihre Wünsche ausleben können in dem Maß, wie es ihnen möglich ist.
Was sind da zum Beispiel so Maßnahmen, die ihr da macht? So.
Das fängt bei ganz einfachen Dingen an, wie den Takt zu strukturieren, den Fokus drauf zu legen, okay, welche Bedürfnisse haben die Eltern, welches Bedürfnis hat das Kind oder die Kinder und dass man das zusammenbringt und auch sensibilisiert dafür, dass unterschiedliche Bedürfnisse da sind, dass es aber auch Bedürfnisse gibt, die Vorrang haben. Es geht weiter bei bürokratischen Angelegenheiten, wo wir einfach unterstützen, Hilfe vermitteln. Es kann sein, alltägliches Unterstützung beim Einkauf oder bei der Hilfestellung, wenn es darum geht, ich brauche einen neuen Kinderwagen oder einen Kita-Platz. Wie komme ich da dran? Wie kriege ich das hin?
Im Prinzip unterstützen wir in allen Belangen, die das Leben so bringt. Also es sind nicht unbedingt immer nur die großen Krisen. Unser Hauptanteil ist tatsächlich, diese großen Krisen auch zu vermeiden, sondern tatsächlich so nah von vornherein mit dran zu sein und zu unterstützen und zu entlasten, vielleicht auch mal mitzuschauen, dass die Eltern ein bisschen Zeit für sich finden, dass das Kind vielleicht über Ehrenamtliche oder also quasi klassisch sonst wie Babysitter bei uns, aber über unsere Ehrenamtlichen begleitet wird, ein bisschen stundenweise, dass jemand anders mit an den Spielplatz geht und die Eltern ein bisschen Zeit für sich haben. Das sind tatsächlich so die Kleinigkeiten, die den Alltag erleichtern. Natürlich sind alle anderen Bereiche, wie jetzt Arztbesuche begleiten oder die ganzen Behördenthemen, die die Lucia schon angesprochen hat, gehören auch mit zu unserem Aufgabenbereich. Aber das ist, glaube ich, für die Familien fast schon mit Selbstverständlichkeit, dass sie mit solchen Themen auch zu uns kommen.
Was ist so das meiste Anliegen der Familien, mit denen sie dann tatsächlich zu euch kommen? Sind es Arztbesuche? Sind es das, dass man mit den Kindern mal auf den Spielplatz geht, dass sie mal eine Zeit lang Ruhe haben?
Ich würde sagen, häufig die Entlastung. Einfach mal kurz den Alltag sortieren und wieder neu strukturieren. Dass sie einfach ein Gegenüber haben, wo sie wissen, okay, die sind für uns da, die sind ansprechbar. Wenn wir Hilfe brauchen, können wir kurz anrufen, eine kurze Nachricht schreiben. Ich brauche jetzt mal bitte ein Ohr. Und dann sind wir auch da und gucken zusammen nochmal auf die Situation drauf und nehmen einfach ein bisschen Druck raus. Und schon allein dieses Druck rausnehmen hilft unglaublich, damit die Eltern wieder selber zu ihren Ressourcen zurückfinden und ihren Alltag wieder gemeinsam bestreiten können und weitermachen können in ihren Vorhaben.
Wenn du sagst, ein Anruf, wie schnell könnt ihr dann tatsächlich darauf reagieren? Also können die tatsächlich anrufen und ich sag mal ein, zwei Stunden später seid ihr dann tatsächlich vor Ort?
Wir gehen immer in Austausch. wenn der Anruf oder die Nachricht reinkommt, dann erstmal abklären, wie dringend ist es denn. Also nicht einfach in der Luft hängen lassen, aber wir gehen in den Austausch und gucken, dann können wir es telefonisch klären. Braucht es ein persönliches Gespräch? Manchmal ist es auch gut, wenn man es schriftlich kommuniziert. Was dabei einfach noch mit eine Rolle spielt, wir sind ein ambulanter Dienst. Das heißt, wir sind nicht rund um die Uhr erreichbar und das unterscheidet uns auch von einem stationären Angebot. Das heißt, die Eltern, die wir begleiten dürfen und die Familien, die bringen schon ein hohes Maß an Selbstständigkeit mit. Das heißt, sie müssen grundlegend den Tag alleine strukturieren können, aufrechterhalten können und auch die Wochenenden soweit alleine gestalten können.
Also wir haben regelmäßige Termine mit den Familien. Wir sind, wie die Lucia vorher mal erwähnt hat, zumindest im Tandem, meistens auch zu dritt. Das heißt, es verteilt sich auch auf drei Kolleginnen, die dann erreichbar sind oder sich abstimmen. Wir sind auch mehrmals die Woche vor Ort ohnehin, in manchen Bekleidungsverhältnissen auch täglich. Und gerade diese Rückversicherung, also diese kleinen und großen Hürden, die der Alltag von uns allen bringt, mit diesen Punkten einfach zu uns kommen zu können, sei es jetzt ein Schreiben vom Amt, das plötzlich im Briefkasten war und irgendwie jetzt bedrohlich erscheint, oder tatsächlich auch eine herausfordernde Situation mit den Kindern, wo man vielleicht einfach mal kurz jemanden braucht, der zuhört, wo man Entlastung findet, wo man vielleicht auch den einen oder anderen Tipp nochmal bekommt, was mache ich denn dann jetzt oder wie gehe ich mit der Situation um? Das ist so der Alltag mit unseren Familien.
Ihr seid also ein ambulanter Dienst, habt ihr gesagt, ihr seid nicht rund um die Uhr verfügbar. Was sind denn eure, ich sag mal, Dienstzeiten oder Zeiten, in denen eure Dienste verfügbar sind? Über welchen Zeitraum hinweg, über welche Tage erstrecken sich diese?
Also es sind offiziell so die üblichen Bürozeiten, aber wir haben natürlich nicht die klassischen 8 bis 16 oder 8 bis 18 Uhr Zeiten. Wir haben auch einfach manchmal Abendtermine, die wir begleiten, oder auch wenn wir dann schon in Richtung Feierabend unterwegs sind und die Diensthandys sind noch an, dann erreicht uns auch mal noch ein Anruf. Also es ist tatsächlich recht flexibel. Wir Mitarbeiterinnen können alle sehr selbstständig über unseren Kalender bestimmen und entscheiden, da wir die Termine ja größtenteils selber festlegen. Es gibt natürlich ein paar gesetzte, gerade runde Tische, wenn da 10 Leute beteiligt sind, dann kann man nicht irgendwie 5-mal sagen, ach, dieser und jener Termin ist jetzt unpraktisch. Da versucht man dann schon auch, das möglich zu machen. Aber ich kann, wenn ich weiß, heute zum Beispiel ist ein langer Arbeitstag für mich, weil er hat um 7:30 angefangen, weiß ich das ja schon in der Woche vorher, dann habe ich zum Beispiel meinen Mittwochmorgen etwas schmaler geplant. Und das ist eine Freiheit, die wir dann haben. Also in der Regel sagen wir so zwischen 8 und 18 Uhr sind wir erreichbar, aber das ist auch ein bisschen flexibel.
Wenn du sagst, dein Tag heute ist also ein bisschen länger, darf ich dann mal aus Neugierde fragen, wie lange du nachher noch darfst?
Wenn wir hier bei dir raus dürfen, dann werden die Lucia und ich wahrscheinlich uns in ein nettes Café sitzen und freuen, dass wir es gut überstanden haben, ohne hoffentlich allzu viele Versprecher hier im Live-Radio. Das heißt, wir haben tatsächlich heute im Anschluss keine Termine mehr. Aber wir haben heute Morgen schon um 8 begonnen. Wir hatten dienstags ist unser Teamtag. Hatten noch Besuch im Team, hatten dann jeweils 1-2 Termine oder Telefonate und haben uns dann auf den Weg hierher gemacht.
Das klingt auf jeden Fall noch nach einer entspannten Partie im Nachgang an diese Sendung. Aber vorher freuen wir uns natürlich, dass gerade bei der begleitenden Elternschaft die Lucia so unterstützen kann, so Unterstützung an die Familien bringt und sie entlasten kann. Und freuen uns über noch weitere Themen mehr zu erfahren gleich in der Plattform bei Radio Free FM. Radio Free FM, die 102,6 mit der Plattform heute über ambulante Dienste. Die liefert unter anderem die Stiftung Liebe in der Teilhabe und davon habe ich zwei nette Damen bei mir. Sie haben eben, hat mir die Lucia schon davon berichtet, von ihrer begleiteten Elternschaft, aber sie haben noch viele, viele weitere Dinge, die sie anbieten und unter anderem gibt es dort auch das begleitete Wohnen in Familien, einmal für Erwachsene und für Kinder. Aber wir wollen jetzt erstmal eins davon beleuchten. Fangen wir vielleicht mal bei den Erwachsenen an, mal andersrum als sonst kommen ja immer die Kinder zuerst. Mhm. Ina, vielleicht möchtest du uns mal aufklären, was hat's damit auf sich, was steckt da dahinter?
Das begleitete Wohnen in Familien ist ein Angebot für Menschen mit Behinderung, unabhängig von der Behinderungsart, sage ich jetzt mal, also unabhängig davon, ob es eine geistige Behinderung ist, eine Körperbehinderung oder eine seelische Behinderung, sprich psychische Erkrankung. Es richtet sich in dem Fall an erwachsene Menschen, die gerne im Familienanschluss leben möchten, die aus unterschiedlichen Gründen vielleicht nicht bei der eigenen Familie leben können oder wollen oder vielleicht auch keine eigene Familie mehr haben und die einfach nicht alleine leben wollen. Die finden dann über Vermittlung durch uns eine sogenannte Gastfamilie. Das sind Familien, die sich bereit erklären, einen Menschen mit Behinderung mit aufzunehmen, als Familienmitglied bei sich mit im Haushalt leben zu lassen. Teils ganz unterschiedlich, also wirklich entweder mit im Haushalt, manchmal auch in einer kleinen Einliegerwohnung, je nachdem, welche räumlichen Verhältnisse auch da sind, und mit diesen Menschen zusammen zu leben.
Was sind da so die Besonderheiten, wenn die Menschen dort leben? Also gibt es da wirklich Parallelen oder ist da jeder Fall komplett individuell?
Die große Herausforderung ist natürlich, wir sagen immer ähnlich wie bei der Partnersuche, auch ein passendes Match zu finden. Es ist tatsächlich doch auch Parallele zur Partnersuche. Am Anfang versteht man sich wunderbar und hat auch so ein bisschen die rosarote Brille auf und kann sich alles ganz toll vorstellen. Und wenn man länger zusammenlebt, dann kommen vielleicht so die Eigenarten durch, die einen dann vielleicht auch wirklich mal anstrengen und dann auch Thema werden. Das Besondere ist natürlich in dem Fall, dass diese Menschen dann nicht nur bei der Familie einziehen, sondern dass sie natürlich durch uns als Fachdienst begleitet werden. Das heißt, die Mitarbeiterinnen sind regelmäßig vor Ort, kümmern sich ähnlich wie in all unseren Maßnahmen im Prinzip um alles, was so ansteht im Alltagsleben, also im Leben dieses erwachsenen behinderten Menschen, natürlich um alle Themen der Teilhabe, also sei es jetzt Arbeitsleben, Tagesstruktur, Gesundheit, Freizeit, wirklich dieses ganze große Spektrum des Lebens im Blick zu haben und zu schauen, wo gibt's hier Wünsche, wo gibt's Bedarfe, wo gibt's Unterstützungsbedarf, wo können wir vielleicht was vermitteln, organisieren oder ähnliches. Und natürlich diesen anderen Part des Zusammenlebens. Weil wie zu Beginn schon gesagt, ein Zusammenleben kann durchaus eine Herausforderung sein. Da kommt eine gewachsene Familie zusammen mit einem erwachsenen Menschen, der seine Eigenarten hat, seine Routinen, seine Vorlieben oder auch Abneigungen. Und da tatsächlich im Vorfeld nach Möglichkeit schon genau zu gucken, wer könnte denn zu wem zu passen, das ist so unsere Aufgabe.
Wie läuft so der Prozess ab, bis dieses Match zustande kommt?
Das, mitunter ist das ein relativ langer Prozess. Also wir lernen natürlich die Menschen ausführlich kennen. Das heißt, wenn ich mich jetzt erstmal auf die Familien beziehe, wir lernen die Familien kennen nach vielen Informationsgesprächen, besuchen wir die auch zu Hause, lernen wirklich auch alle Familienmitglieder kennen, versuchen auch ein bisschen gespürt zu kriegen, was ist der Familie wichtig, wie lebt sie, ja, welche Routinen hat sie, welche Vorstellungen hat sie, was können sich die einzelnen Familienmitglieder auch vorstellen an zusätzlicher Betreuung. Also es ist ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich, wenn wir jetzt sagen, Mensch mit Behinderung, das kann ja von dem leichten Handicap bis zu größeren Einschränkungen rein theoretisch alles Mögliche sein. Und da wirklich auch abzufragen, was sind die Vorstellungen der einzelnen Familienmitglieder. Und dann parallel dazu lernen wir ja auch die Menschen kennen, die gern in eine Familie möchten. Und da stellen wir auch unendlich viele Fragen, um auch herauszufinden, was stellen Sie sich denn vor? Wo wollen Sie gern leben? Ist es mehr mitten in der Stadt oder ist es was Ländliches? Wie schaut's aus mit Tieren? Wie schaut's aus mit Kindern? Wie schaut's aus mit Alltag? Sind Sie gerne lang im Bett? Sind Sie Frühaufsteher? Weil das sind ja alles so Kleinigkeiten, wo es vielleicht später auch schwierig werden könnte im Zusammenleben. Und dann nach Möglichkeit abzuwägen, wo passt die Familie und wo passt dieser Mensch? Und dann gibt's Kennenlerntreffen, selbstverständlich, später dann auch Probewohnen. Und dann geht's los. Dann versucht man das einfach.
Dann versucht man's und hofft, dass natürlich alles passt und auch weiterhin gut geht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmt auch schwierige Fälle gibt, wo man viele Fragen stellt, viele Antworten bekommt und danach denkt, das wird schwierig, da vielleicht tatsächlich auf ein Match zu kommen und vielleicht auch tatsächlich kein Match findet. Was passiert dann danach?
Das ist tatsächlich auch möglich. Also in wenigen Fällen ist es tatsächlich so, dass relativ klar ist, dass es für uns sehr schwierig sein wird, da eine passende Familie zu finden. Dann sagen wir das tatsächlich auch und beraten in alternative Wohnmöglichkeiten oder Unterstützungsmöglichkeiten. Aber tatsächlich ist es nie ganz ausgeschlossen, weil es ist tatsächlich so, dass die... es muss nur die richtige Familie zum richtigen Menschen kommen. Also das ist tatsächlich manchmal ein bisschen Glückssache. Wir haben viele Betreuungsverhältnisse, die über Jahre laufen und richtig gut laufen und wirklich die Menschen überhaupt nicht mehr aus der Familie rauszudenken wären. Und selten passiert es natürlich auch mal, dass wir ein Betreuungsverhältnis starten und sich dann nach ein paar Monaten herauskristallisiert, das war jetzt nicht optimal und man dann tatsächlich auch gemeinsam mit den Menschen schaut, wohin geht's, was ist eine Möglichkeit, welche Alternativen gibt's.
Das heißt, wenn es nach ein paar Monaten oder nach längerer Zeit aufkommt, dass das Match eben doch kein so ein großes Match war, wie man es sich im Voraus vielleicht gedacht oder erhofft hat, dann habt ihr die Möglichkeit, da nachträglich doch nochmal zu schauen, ob vielleicht eine andere Person oder beziehungsweise umgekehrt eine andere Familie matcht oder dann eben auch auf alternative Möglichkeiten zu gehen.
Genau.
Ohne Musik geht ja beim Radio recht wenig. Dass man aber auch mit hohem Wortanteil sehr, sehr gut Sendung fahren kann. Ich finde, das beweisen wir hier bei Radio Free FM wie kein anderes Radio hier im Alb-Donau-Kreis. Wenn du da draußen, ja, genau du, ein Thema hast, über das gesprochen werden muss, dann schreib doch direkt eine Mail an plattform@freefm.de, denn in unserer Sendungsreihe Plattform bringst du die Themen mit und wir geben dir einen Moderator oder eine Moderatorin an die Hand. Alle Infos dazu, die gibt's auf freefm.de/mitmachen.
Radio Free FM mit der Plattform und der Stiftung Liebenau Teilhabe. Wir haben uns eben drüber unterhalten, über das begleitete Wohnen in Familien für Erwachsene. Und wie versprochen, wollen wir natürlich auch schauen, wie das bei Kindern abläuft. Dazu bei mir im Studio sind die zwei netten Damen, Lucia Elsen und Ina Windschön. Ina hat uns eben den Teil für Erwachsene erzählt, deswegen, Lucia, vielleicht möchtest du uns jetzt den Part entsprechend für Kinder näher bringen. Was steckt da dahinter? Vielleicht, was sind da die Unterschiede?
Genau, die Unterschiede sind beim begleiteten Wohnen in Pflegefamilien schon mal, dass wir ein anderes Wort verwenden. Wir sprechen nicht mehr von Gastfamilie und ein Gast, der bei der Familie wohnt, sondern wir sind dann in einem Pflegeverhältnis. Und das heißt, eine Familie erklärt sich bereit, ein Pflegekind aufzunehmen. In der Regel sind sie bei uns auf Dauer angelegt, beziehungsweise auf eine längerfristige Zeit. Kurzzeitpflegen sind eher selten bei uns und auch hier ist wieder der Punkt, dass unsere Kinder alle in einer Form eine Behinderung oder eine Einschränkung mit sich bringen. Und das heißt, der Pflegekinderdienst kommt dann auf uns zu, das kann deutschlandweit sein teilweise, und sagt, wir suchen hier für ein Kind dringend eine Pflegefamilie. Das musste in Obhut genommen werden oder kann nicht bei den leiblichen Eltern aufwachsen. Das heißt, die Kinder bringen schon mal eine Geschichte mit sich, ein Päckchen. Und dann ist es wie bei den Erwachsenen auch, man muss dazu das passende Match finden. Und auch hier ist manchmal ganz viel Geduld und Spucke gefragt. Und man braucht etwas, bis man die richtige Familie findet. Und oft ist der Wunsch ganz groß von den Pflegefamilien: Ich möchte doch was Gutes tun und schnell ein Kind aufnehmen. Aber auch hier halten wir uns einfach an unsere Vorgaben und lassen uns Zeit, weil das Kind soll ja schließlich gut aufgehoben sein. Es bringt seine Geschichte mit, es hat schon Umbrüche erlebt. Und unser Ziel ist es, dass sie dann auch möglichst langfristig in der Familie bleiben können und da nach Möglichkeiten erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres oder auch später wieder ausziehen.
Das heißt, je nachdem, wie früh sie in diese Pflegefamilie kommen, die bleiben bis zur Volljährigkeit schon in dieser Familie, aber sie sind nicht adoptiert. Sie werden Teil dieser Familie und haben quasi wie neue Eltern.
Genau. Sie kriegen eine neue Familie dazu. Das ist eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten, als erstes mal für die Kinder, denn sie haben zwei Familien und sie wachsen auch mit diesem Bewusstsein auf. Ich habe eine leibliche Familie, leibliche Eltern. Ich habe aber auch eine Pflegefamilie, die sind oft emotional deutlich näher. Das sind dann auch Mama, Papa, das sind in der Regel oder häufig auch Geschwister da. Und das fühlt sich für das Pflegekind dann näher an, weil das sind alltägliche Kontakte, da ist eine emotionale Bindung da. Und trotzdem ist es ganz wichtig, dass die Kinder auch wissen, ich habe noch Mama und Papa oder auch Geschwisterkinder in einer anderen Familie. Und das ist natürlich auch immer mit Spannungen verbunden, weil es für alle Beteiligten eine herausfordernde Arbeit ist, die aber die Pflegefamilien gut meistern.
Was sind denn die Hintergründe dafür, dass für so Kinder überhaupt eine Pflegefamilie notwendig wird? Dass sie in ihrer leiblichen Familie nicht weiter bleiben können oder sollen und dort gepflegt werden, sondern in die Pflegefamilie gehen?
Das kann sehr unterschiedliche Hintergründe haben. Es kann eine chronische Erkrankung sein, es kann eine Beeinträchtigung des Kindes sein, und einfach besondere Bedürfnisse, die die leiblichen Eltern so nicht erfüllen können. Und nach einem längeren Prozess kommt dann bei uns die Anfrage quasi, ob wir eine Pflegefamilie haben, die potenziell in Frage käme, um ein Kind aufzunehmen.
Wie lange braucht dann dieser Prozess von dem Moment, wo bei euch die Anfrage eingeht, bis dann, ich sag mal, die Vermittlung final am Ende an die Pflegefamilie geglückt ist?
Das kann sehr unterschiedlich sein. Das hängt natürlich auch vom Kostenträger ab, beziehungsweise vom Pflegekinderdienst, der bei uns anfragt, weil die teilweise unterschiedliche Standards haben. Das ist kommunal strukturiert, das heißt, jeder Landkreis hat einfach auch seine eigenen Vorgaben und Richtlinien und danach haben wir uns auch zu richten in unserer Arbeit. Das kann von ein paar Wochen über ein halbes Jahr gehen, bis alles zusammenkommt.
Jetzt haben wir vorher gehört, bei den Erwachsenen, oder Ina, wolltest du noch was sagen dazu?
Ich wollte nur noch mal ergänzen, es ist im Idealfall, haben wir diese Zeit, tatsächlich auch einen längeren Anbahnungsprozess zu begleiten, dass die, je nachdem wie groß die Kinder dann schon sind, also wie alt die Kinder schon sind, braucht es ja auch wirklich Zeit, diese Annäherung. Oftmals ist es aber auch so, dass bei sehr, sehr kleinen Kindern, also bei Säuglingen, natürlich so schnell wie möglich die Familie gesucht wird, bei der dieses Baby bleiben darf, weil man natürlich auch nicht zu oft einen Wechsel stattfinden lassen möchte. Also die Jugendämter sind wirklich da ja auch sehr aktiv und haben auch viele tolle Pflegefamilien, so wie wir auch, und haben auch Bereitschaftspflegefamilien, die diese Kinder auch kurzfristig übernehmen. Also da ist es tatsächlich so, die bekommen den Anruf und müssen unter Umständen innerhalb kürzester Zeit oder dürfen dann ein Kind aufnehmen und dort ein Zuhause bieten. Wie die Lucia schon gesagt hat, sind die Betreuungsverhältnisse, die wir begleiten, auf Dauer angelegt. Das heißt, wir haben in der Regel ein bisschen mehr Zeit für diesen Prozess. Aber es ist tatsächlich auch manchmal so, dass wir auch keine Familie für ein Kind finden, wo es dann vielleicht tatsächlich in Richtung Kinderheim geht und wir trotz unserer Bemühungen und trotz der Suche und der guten Zusammenarbeit mit den Jugendämtern einfach jetzt nicht die richtige Passung haben.
Wir haben jetzt vorher gehört von dir, dass es bei den Erwachsenen auch mal, trotz dass alles nach einem Match aussieht, sich herausstellen, es hat dann doch nicht so gut gepasst. Wie ist denn das bei den Kinderpflegefamilien? Kommt das auch vor, dass sich da im Laufe der Zeit herausstellt, na, das passt nicht so sehr, dass man da nachträglich vielleicht doch nochmal eine andere Familie suchen muss?
Ganz, 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 ganz selten. Es ist tatsächlich so, dass die Familien, die ein Pflegekind aufnehmen, auch in einem langen Kennenlernprozess mit uns stehen und sich das auch sehr gut überlegt haben. Und natürlich ist es wie bei leiblichen Kindern auch immer auch eine Phase, die herausfordernder ist und wieder eine Phase, die entspannter und einfacher ist. Für die herausfordernden Phasen sind wir dann natürlich besonders aktiv. Wir stehen ja auch dort sehr eng in der Begleitung und sind nah an unseren Familien dran und versuchen natürlich, diesen Belastungen abzufedern. Also es kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Wir haben es jetzt bei uns in den 12 Jahren, die wir hier die ambulanten Dienste in der Region Ulm haben, tatsächlich nur einmal erlebt, dass ein Kind aber auch dann schon im fortgeschrittenen jugendlichen Alter dann doch in einfach in ein anderes Setting gepasst hat, dass es da einfach nicht mehr stimmig war zu dem Zeitpunkt.
Lag das dann an den gegenseitigen Entwicklungen, sage ich mal, von der Familie, auch so von dem Kind, dass die einfach nicht mehr übereingestimmt haben, oder?
Ich denke, das ist unterschiedlich. Je jünger die Kinder natürlich in eine Familie kommen, desto mehr wachsen sie auf wie eigene Kinder und haben natürlich auch diese Sozialisation der Familie, in der sie sind. Wenn die Kinder schon im jugendlichen Alter kommen, dann haben sie auch schon sehr viel erlebt und zum Teil auch viele Wechsel. Und dann ist wirklich auch jedes Jahr oder jede Zeit, die sie in einer unserer Familien verbringen, eine gute und wichtige Zeit, wo sie auch dann ganz viel an Rückhalt mitnehmen, auch wenn es nachher vielleicht tatsächlich in eine andere Wohnform gehen sollte.
Also es kommt selten vor, und da soll es natürlich möglichst auch dabei bleiben, dass die Kinder in ihre Pflegefamilien gelangen und dort glücklich aufwachsen können, dass man sich dort um sie kümmert und sie gut versorgt sind. Das ist eine Sache, die zwei netten Damen, Lucia Elsen und Ina Windschön von der Stiftung Liebenau Teilhabe, machen unter anderem ein Punkt ihrer ambulanten Dienste. Und gleich sprechen wir noch über die familienunterstützenden Dienste hier in der Plattform. Radio Free FM mit der Plattform und Ina Windschön und Lucia Elsen von der Stiftung Liebenau Teilhabe. Sie haben uns schon berichtet von begleitender Elternschaft, begleitetes Wohnen in Familien für Erwachsene und für Kinder. Aber wir wollen noch mehr über Ihre ambulanten Dienste erfahren und lernen. Deswegen, ihr beiden, was steckt denn noch hinter den familienunterstützenden Dienste? Darüber haben wir bisher noch nicht gesprochen, und das wollen wir natürlich in den verbleibenden Minuten noch tun. Deswegen klärt uns gerne auf, was steckt dahinter, wie sieht die Arbeit oder die Aktivitäten dahinter aus?
Unter dem recht langen Begriff familienunterstützender Dienst verbirgt sich eigentlich genau das, was schon drinsteckt. Also wir unterstützen unsere Familien, unsere Gastfamilien, Pflegefamilien, aber auch Familien, die jetzt nicht durch uns begleitet werden, sondern einfach selbst einen behinderten Familienangehörigen haben, egal ob Kind oder Erwachsenen, unterstützen wir gemeinsam mit Ehrenamtlichen. Also das kann sehr unterschiedlich aussehen. Von einer stundenweise Entlastung, dass vielleicht eine Familie abends mal ins Kino kann und die Ehrenamtliche dann dort ist und nach den Kindern guckt, bis hin zu vielleicht festen Terminen wöchentlich. Also wir haben eine Ehrenamtliche, die ist sehr lange Zeit immer mit einer körperbehinderten Frau zum Schwimmen gegangen, jede Woche, die dann einfach im Schwimmbad die Begleitung hatte, die Unterstützung hatte. Und das war ein sehr eingespieltes Team. Die haben dann auch mal spontan irgendwelche anderen Freizeitaktivitäten sich vorgenommen, sind miteinander ins Kino oder haben einen Spaziergang gemacht. Je nachdem, wo der Bedarf ist, versuchen wir sind mal wieder am Matching, passende ehrenamtliche Person zu finden, die vielleicht auch möglichst in der Nähe wohnt. Ja, wenn die im selben Sozialraum hier in Ulm sind, ist es natürlich ideal. Dann sind die Wege kurz, dann kann man gemeinsam was unternehmen. Wir haben auch viele unserer Gast- oder Pflegefamilien, die vielleicht gerade nicht belegt sind durch einen Gast, aber schon bei uns gemeldet sind, die auch sagen, wir können uns gut vorstellen, vielleicht auch mal so einen Wochenendgast zu haben und da eine andere Familie zu entlasten, oder aber auch die bereit sind, wenn irgendwo in dem anderen Fall so ein bisschen Not am Mann ist oder eine schwierige Zeit ist, dass wir jederzeit anrufen dürfen, fragen können und einfach so die aktuelle Situation schildern und dann die passende Person, die ein bisschen Entlastung leistet.
Passende Entlastung also für die Personen und unter anderem zum Beispiel, wenn man mal ins Kino möchte. Was sind das so die begehrtesten Sachen, sage ich mal, die meistens kommen, wenn ihr danach gebeten werdet?
Von welcher Seite jetzt? Also von den Menschen mit Behinderung, wen sie suchen, oder von seitens der Ehrenamtlichen, was sie sich vorstellen können?
Ich sage mal sowohl als auch. Du kannst erst mal zum Ersten was sagen und dann zum Zweiten.
Okay, also es ist natürlich unterschiedlich. Unsere Familien, die Kinder aufgenommen haben, da ist es natürlich ganz viel, wie bei jedem Paar mit Kindern, auch mal so ein bisschen Zeit für sich zu haben. Da geht es tatsächlich darum, vielleicht mal so einen halben Tag mal ohne die Kinder verbringen zu können oder mal an einer Abendveranstaltung teilnehmen zu können. Im Erwachsenenbereich ist es tatsächlich sehr oft die Anfrage in Richtung Freizeitbegleitung. Also ich würde gerne in den Sportverein, aber alleine will ich nicht hin. Oder ich würde gerne dieses und jenes tun, aber hätte ganz gern, dass jemand mitgeht. Das sind dann tatsächlich viele Freizeitbegleitungen, Sport, Ausflüge, regelmäßiges, aber vielleicht auch manchmal die Idee, einen Wochenendausflug oder Ähnliches zu machen. Seitens unserer Ehrenamtlichen haben wir tatsächlich ganz, ganz unterschiedliche Menschen, die auch aus ganz unterschiedlichen Gründen oder auf unterschiedlichen Wegen zu uns kommen, von uns gehört haben und sagen, doch, das ist was, das kann ich mir vorstellen, sowohl im Kinder- als auch Erwachsenenbereich. Die sind zum Teil selber noch im Arbeitsleben oder aber auch schon in Rente und sagen, ich habe ein paar Stunden, wo ich mich gern engagieren möchte, wo ich mir vorstellen könnte, entweder in der Einzelbetreuung oder manchmal auch in einem unserer Gruppenangebote mit tätig zu werden und dort die hauptamtlichen Mitarbeiter mit zu unterstützen.
Das heißt, bei euch kann man, auch wenn man selber sagt, auch mich interessiert das Thema, sich ehrenamtlich engagieren und dann sich bei euch melden.
Genau so ist es. Also wir haben auch hier bei uns vor Ort in Ulm verschiedene Schulungsmöglichkeiten. Also es ist nicht so, dass sich jemand bei uns meldet und so direkt ins kalte Wasser geworfen wird und dann sagen wir hier, da ist die Adresse, geh da mal hin, da holst du wen ab und dann macht ihr dieses oder jenes. Sondern die Kollegin, die unsere Ehrenamtlichen begleitet, lernt die natürlich auch gut kennen, fragt ab, was sich die Ehrenamtlichen vorstellen können und ist auch verantwortlich mit für diesen Part, in dem wir Schulungen anbieten, Fortbildungen anbieten und dann ist es ähnlich wie bei allen anderen Dingen, die wir heute schon erzählt haben auch. Es gibt ein Kennenlernen, es gibt ein Schauen, passen die Leute zusammen, passen die Vorstellungen zusammen und dann haben wir tatsächlich viele Ehrenamtliche, die auch über Jahre mit derselben Person in Kontakt sind und da zusammen Zeit verbringen.
Vielleicht, dass wir mal noch so zahlenmäßig ein bisschen eine Größe zusammenbekommen. Wie viele Ehrenamtliche habt ihr denn?
Das ist jetzt eine sensible Frage, weil das ist in den letzten 2 Jahren deutlich weniger geworden. Wir haben momentan zwischen 12 und 15 Ehrenamtliche, die aktiv sind oder zumindest bereitstehen für Unterstützungsbegleitungen. Es waren zum Teil auch schon mehr, waren aber auch zwischendurch jetzt gerade auch in der Pandemie auch nochmal deutlich weniger.
Und auf wie viele Fälle, sage ich jetzt mal, auf wie viele Personen kommen diese Ehrenamtlichen?
Rund 45. Also ich denke, das ist ein ganz guter Schlüssel, den wir da haben.
Das heißt, wenn man jetzt mal so ein bisschen mathematisch drüber schaut, wären das so etwa 3 Fälle pro Ehrenamtlichen.
Rein theoretisch, ja. Es ist aber nicht so, dass quasi alle Menschen, die wir begleiten, auch diese Unterstützungsform annehmen. Also wenn wir jetzt alle Menschen mit in all den verschiedenen Maßnahmen, sei es begleitete Elternschaft oder begleitetes Wohnen in Familien oder auch ambulant betreutes Wohnen, das wir auch anbieten für Erwachsene, wenn die alle Ehrenamt in Anspruch nehmen würden, dann wären es 3 bis 4. In der Regel ist es so, dass die Ehrenamtlichen über einen längeren Zeitraum 1 bis 2 Menschen begleiten. Manche sind auch sehr eng aus dem Umfeld von einer bestimmten Pflege- oder Gastfamilie, die dann nur mit dieser einen Person was unternehmen.
Auf jeden Fall schön, dass sich die Ehrenamtlichen engagieren und ihr könnt sicherlich noch mehr davon gebrauchen. Wir neigen uns dem Ende unserer gemeinsamen Sendung, deswegen ist es vielleicht noch der Punkt gekommen, wo man sagen kann, wo kann man denn mehr über euch erfahren, wenn man noch mehr wissen will, mehr Informationen, den direkten Kontakt zu euch aufbauen?
Natürlich, indem man sich direkt an uns wendet. Wir sitzen in der Schillerstraße mit dem regionalen Ausbildungszentrum oder auch in der 2. Januarwoche gestalten wir einen der Themenabende im M25. Da kann man verschiedene Kurzfilme über unsere Arbeit sehen und natürlich auch die Kolleginnen live kennenlernen und in Austausch gehen, Fragen stellen und mehr erfahren.
Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, nicht nur für die Leute, die sich vielleicht ehrenamtlich bei euch melden möchten, sondern natürlich auch für erwachsene Kinder, Familien, die eure ambulanten Dienste vielleicht benötigen würden oder möchten und sich da vielleicht auch vorab ein bisschen informieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden, dass ihr heute hier wart und mir so ausführlich über die ambulanten Dienste erzählt habt. Ich glaube, wir hätten noch einiges mehr erzählen können, aber fürs Erste haben wir einen groben, guten Einblick vermittelt und dafür danke ich euch und wünsche euch natürlich für die Arbeit weiterhin alles Gute.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.